ARD Sounds.
Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
kein Mucks. Der Krimi-Podcast.
Jacqueline!
Herr Wirt.
Ich habe Angst.
Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen.
Ist das Ihre Hose?
Nein, doch.
Das ist nicht wahr!
Hallo? Ich habe nichts gemacht.
Jemand rief mich an.
Ich sage ja, ich hab's getan.
Ich bin in Behandlung.
Nein!
Was sagen Sie?
Ich kann es nicht!
Herbert.
Marion?
Aber Heinz ist tot.
Sie sind nicht Otto Schlünzel.
Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen.
Das ist alles.
Hallo.
Hallo.
Sie heißen
Otto Schlünzel.
Ich habe damit nichts zu tun.
Hallo.
Wer spricht denn da?
Gisela.
Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Hier hören Sie Kriminalhörspiele aus alter Zeit. Jeden Donnerstag immer zuerst in ARD Sounds. Und wir möchten Sie mit unglaublichen Geschichten überraschen, mit Radiospezialitäten in Mono. Und das wird uns gelingen in dieser Ausgabe, ganz bestimmt. Denn wir haben gleich zwei feine kleine Krimis für Sie. Und einen fröhlichen Ansager.
Saarländischer Rundfunk, Europawelle Saar. Gut gelaunt nach Mitternacht.
Ja, und auch davor. Beide Hörspiele kommen aus dem Saarländischen Rundfunk, dem Sender, der in den späten 60er und frühen 70er Jahren viele, viele Kurzkrimis produzierte. Diese Kein-Mucks-Ausgabe könnten wir unter die Überschrift stellen, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Los geht es mit einem schwarzhumorigen Highlight. In der Beschreibung des alten Saarbrücker Deckblatts wird der Inhalt dieses Hörspiels mit einem Satz zusammengefasst. Zitat: Ein Hallodri erbt von seinem Onkel Ambrosius 104.000 Dollar. Wow. Das klingt echt aufregend.
Ich musste lachen, als ich diese Ziffer genau studierte. Der Betrag ließ sich sehr hübsch teilen. 100.000 Dollar für mich und 4.000 Dollar für Emma.
Hans Timmerding spielt diesen Hallodri. Er heißt Tom Benson und die Story ist viel spannender, als das Deckblatt vermuten lässt. Ansonsten erwartet sie, speziell am Anfang, eine erstaunliche Zahl von Tuschs und kleinen musikalischen Intermezzi. Die bringen Schwung hinein, aber ein paar weniger hätten vielleicht auch gereicht. Halten Sie durch, es lohnt sich. Zur Silberhochzeit kommt der Tod von George und Gertrude Fass. Aufgenommen in Saarbrücken 1965 in der Regie von Klaus Groth. Gute Unterhaltung.
Zur Silberhochzeit kommt der Tod.
In diesem Jahr feiern Emma und ich unsere Silberhochzeit. Wir sind genau 25 Jahre verheiratet und seit 24 Jahren habe ich Emma gehasst und ihr den Tod gewünscht. Sie fragen mich nach dem Grund meines Hasses. Eigentlich Kleinigkeiten, aber eine Kette von Kleinigkeiten.
Tom, wie oft soll ich dir noch sagen, dass der Rasen gemäht werden muss? Ach,
schon wieder. Ich habe ihn doch erst vor 2 Tagen gemäht.
Mein Rasen muss der gepflegteste in der ganzen Stadt sein. Und nun geh schon und fang an.
Heute nicht, Emma. Ich habe einen schweren Tag hinter mir.
Du bist ein fauler Taugenichts. Aber ich werde daran denken, wenn du wieder einmal mehr Taschengeld haben willst. Was, du willst an die See fahren und dort Fantasiepreise für 3 schäbige Mahlzeiten und ein lumpiges Bett zahlen? Ohne mich. Ich habe hier mein gemütliches Heim. Und im Sommer gibt es kein schöneres und kühleres Plätzchen als unsere Veranda.
Ja.
Ach, da fällt mir übrigens etwas ein. Schon seit 2 Monaten predige ich, dass du die Verandastühle streichen sollst. In deinem Urlaub hast du ja endlich Zeit dazu und kannst mir nicht mit der Entschuldigung kommen, dass du zu müde von deiner Arbeit bist.
Ja.
Wenn du nur halb so viel in deinem Betrieb tun würdest, wie ich im Haushalt schuften muss, um alles sauber zu halten.
So geht das Tag für Tag. Vielleicht verstehen Sie jetzt meinen Hass, der sich allmählich im Laufe der Jahre immer mehr gegen Emma angesammelt hatte. Wenn sie nur erst schon tot wäre. Aber Sie können sich darauf verlassen. Emma stirbt nicht. Niemals. Emma mit ihren kleinlichen Pfennigfuchsereien, ihrem ewigen Nörgeln und Meckern und ihrer satten Selbstzufriedenheit und sogenannten Häuslichkeit wird alles und jeden überleben. Und mein Schicksal, das Schicksal eines erwachsenen Mannes mit einem auskömmlichen festen Gehalt wäre es gewesen, an Emmas Seite zu leben bis zu dem Tage, an dem sie mich in einem von Carters 75-Dollar-Särgen zum Friedhof gebracht hätten. Genau so wäre mein Leben verlaufen, wenn nicht Onkel Ambrosius gewesen wäre Onkel Ambrosius war Besitzer eines großen Filialunternehmens der Lebensmittelbranche in Kalifornien. Er war Junggeselle, ohne jeden Anhang, und ich hatte das Glück, der einzige entfernte, wenn auch nicht übermäßig geliebte Verwandte zu sein. Und eines schönen Tages im letzten Frühjahr erhielt ich einen Brief von einer Rechtsanwaltsfirma in San Francisco.
Sehr geehrte Herren, ich bestätige höflich dankend den Eingang Ihres Schreibens, mit dem Sie mich von dem Hinscheiden meines Onkels in Kenntnis setzen. Da ich aus geschäftlichen Gründen zurzeit nicht in der Lage bin, nach Kalifornien zu kommen, bitte ich Sie höflich, den Nachlass meines Onkels für mich zu liquidieren. Ich werde Ihnen noch mitteilen, wann und wohin der Erlös zu überweisen ist.
Welch köstliches Wort, liquidieren. Es zergeht auf der Zunge wie ein feines Praliné. Aber in der harten Wirklichkeit verging fast ein halbes Jahr, bis die Anwälte im Oktober schließlich bei mir anfragten, was mit dem Reinerlös von $104.000 und 93 Cent geschehen solle. Ich musste lachen, als ich diese Ziffer genau studierte. Der Betrag ließ sich sehr hübsch teilen. $100.000 für mich und $4.000 und 93 Cent für Emma. Ich schrieb zurück, dass sie mir zwei getrennte Schecks schicken sollten. Der Brief mit den beiden Schecks kam an meinem freien Samstag an, und als Emma mit ihrer morgendlichen Hausarbeit fertig war, berichtete ich ihr auf der Veranda.
Gott hab ihn selig, armer lieber Onkel Ambrosius. Wie viel hat er uns denn hinterlassen?
Nun, es ist genug für ein paar hübsche Dinge. Wie zum Beispiel die von mir schon immer ersehnte Reise durch unser schönes Land mit einem Winteraufenthalt in Kalifornien.
Wie viel er uns hinterlassen hat, möchte ich wissen.
Emma, wärst du bereit, dein gemütliches Heim zu verlassen und mit mir ein Jahr lang all die wunderschönen Plätze zu besuchen, mit denen dieses große Land so überreichlich gesegnet ist?
Unsinn, das Geld kommt auf die Bank. Ich habe nicht die geringste Lust, großspurig im Lande umherzureisen und das Geld zum Fenster hinauszuwerfen.
Ich habe es geahnt, dass du so reden würdest. Und meine Hoffnung, dass du deine Ansichten angesichts dieser unerwarteten hübschen Summe Geldes doch noch ändern würdest, ist also endgültig dahin.
Willst du mir jetzt endlich sagen, wie viel er dir hinterlassen hat?
Oh, nicht gerade sehr viel. $4.000 und 93 Cent. Mhm. Immerhin reicht es für eine schöne Reise zu unserem silbernen Ehejubiläum.
Ich bin zufrieden, wenn wir zu Hause feiern, wie wir es immer getan haben. Ich will nicht verreisen. Komm, gib mir den Scheck.
Und ich bin nicht gewillt, das schöne Geld auf der Bank verschimmeln zu lassen. Ich bin fest entschlossen, die Reise an den Pazifischen Ozean zu machen, und zwar noch vor meinem Tode, Emma.
Wenn du fährst, dann fährst du allein, Tom Benson.
Ich werde auf keinen Fall allein fahren.
Wie?
Auch wenn du nicht mitfährst.
Wie meinst du das?
Nun, ich werde in der Zeitung inserieren und einen Reisebegleiter suchen. So etwas wird jeden Tag gemacht. Ich werde schon jemanden finden, mit dem ich mich auf der Reise angenehm unterhalten kann.
Du willst also tatsächlich die ganze Erbschaft auf einer Autoreise verjubeln?
Zuerst habe ich auch daran gedacht. Aber um dir gegenüber fair zu sein, will ich nicht alles allein ausgeben. Du bekommst die eine Hälfte, ich die andere. Und die restlichen 93 Cent erhältst du dazu.
Du bist ein sturer Kerl. Und da ich sehe, dass du dir alles genau überlegt hast, kann ich nur sagen, geh mit Gott. Und je eher du gehst, umso eher wirst du dein Geld ausgegeben haben und wieder nach Hause kommen.
Manchmal entwickelst du einen bewundernswerten Scharfsinn, Emma.
Die Zahl derjenigen, die sich auf meine Zeitungsannonce meldeten, war beängstigend groß. Tante und Neffe, Großvater und Enkelin, alle Welt schien darauf gewartet zu haben, die Freuden meiner Reise mit mir zu teilen. Manche Stunde verbrachte ich damit, die vielen Angebote sorgfältig zu sichten. Und schließlich stieß ich auf Harry Stevens. Er war genau der Mann, den ich suchte. Stevens war stellungslos und ohne jeden Anhang. Die Dauer der Reise war ihm völlig gleichgültig. Er wollte sich in Kalifornien nach einer Stellung umsehen. Und was sehr wichtig war, er hatte einen Führerschein.
Würde es Ihnen passen, wenn wir Montag in 8 Tagen abfahren würden?
Klar, ist mir ganz egal.
Okay, dann packen Sie Ihre Sachen für übernächsten Montag. Wir wollen früh abfahren. Ich hole Sie morgens um 7 Uhr ab.
Es ist ein ziemlich mühsames Geschäft, einen Scheck über $100.000 in einen Haufen kleiner und kleinster Scheine umzusetzen. Aber ich schaffte es. Am Freitag vor der Abreise packte ich die Scheine säuberlich gebündelt in einen Karton, verschnürte ihn sorgfältig und brachte das kostbare Paket aufs Postamt. Ich versicherte es mit $10 und adressierte es an einen gewissen Mr. Harry Stevens, Long Beach, Kalifornien, postlagernd. Die Versicherung kostete nur ein paar Cent. Sehr preiswert. Wirklich sehr preiswert. Früh am Montagmorgen verabschiedete ich mich von Emma. Es war ein herrlicher Abschied für mich, denn er sollte, was Emma allerdings nicht ahnte, mein endgültiger Abschied von ihr sein. Unsere Reise hatte begonnen. Mr. Harry Stevens entwickelte sich genauso, wie ich es erwartet hatte. Er war ohne jede feste Meinung, zeigte keine Spur von Humor und sein geistiges Fassungsvermögen reichte kaum für den ärmlichsten täglichen Gebrauch.
Ich schlage vor, ich halte an, Stevens. Und Sie klettern nach hinten und machen in aller Ruhe ein Nickerchen. Wir brauchen ja nicht beide wach zu bleiben.
Nee, danke. Ich bin nicht müde. Übrigens finde ich das komisch. Sie bleiben am Fahren und die Gegend ist doch immer dieselbe. Wenn ich nicht genau wüsste, dass wir Richtung Westen fahren, würde ich meinen, wir wären hier vorhin schon mal gewesen.
Wie kommen Sie denn darauf, Stevens?
Da vorne, die Würstchenbude. Ich bin ja vielleicht ein bisschen dämlich, aber die habe ich bestimmt schon mal gesehen. Mit dem großen Reklameschild vorne dran.
Ja, es ist ja durchaus möglich, dass das Schild das gleiche ist, aber Sie wissen doch, dass die Reklameleute sich nicht für jeden Würstchenstand ein anderes Schild ausdenken, nicht wahr?
Kann schon sein, aber trotzdem. Jetzt kreuzen wir schon wieder die Eisenbahn. Es ist die New Mexico-Arizona-Strecke. Genau wie vorhin.
Nur ruhig Blut, Stevens. Nur ruhig Blut.
Heiliger Bimbom. Wir fahren dauernd im Kreis und ich habe das Gefühl, dass Sie das ganz genau wissen. Was haben Sie vor, Benson? Wir fahren doch nach Kalifornien, oder nicht?
Okay, Stevens, Sie haben schon ganz richtig beobachtet. Ich muss Ihnen etwas beichten. Wissen Sie, ich habe mir immer schon gewünscht, den großartigen Südwestteil unseres Landes kennenzulernen. Und jetzt, wo ich endlich die Gelegenheit habe, genügt mir ein flüchtiger Blick im Vorbeifahren nicht. Und deshalb bin ich in einem großen Bogen zurückgefahren, um mir die Gegend noch einmal anzusehen, bevor wir in Richtung Westen weiterfahren.
Sie sind vielleicht ein seltener Vogel, Menschen. Verschwenden so viel Benzin und Reifen, um sich die Gegend anzugucken. Und dann gleich zweimal.
Ja, ich habe ja gewusst, dass Sie das nicht verstehen würden. Und deshalb habe ich ja gehofft, Sie würden nichts merken.
Mensch, das ist wirklich zum Totlachen. Aber davon kommen wir doch nicht nach Kalifornien.
Aber Sie haben doch gesagt, es käme Ihnen gar nicht darauf an, wann wir in Kalifornien ankommen.
Ja, das kann ja schon sein. Aber jetzt sind wir doch schon 2 Wochen lang unterwegs.
Hören Sie zu, Stevens. Wenn Sie schon die Reise auf meine Kosten mitmachen, müssen Sie sich auch mal ein bisschen nach mir richten. Aber keine Angst, Sie werden schon früh genug am Ziel ankommen.
Die Gegend war tatsächlich trostlos. Aber mir machte das nichts. Denn in Wirklichkeit hielt ich nach etwas ganz Bestimmtem Ausschau.
Ich möchte bloß wissen, was es hier zu sehen gibt. Nichts als Dreck und kahle Berge. Nicht mal ein Baum ist zu sehen. Und Sie fahren immer im Kreis. Ich werde schon ganz seekrank davon.
Sie sind wirklich zu bedauern, Stevens.
Ich bin schon so nervös, dass ich nicht mehr richtig sitzen kann. Und jetzt hören Sie mal zu, Benson.
Was ist Stevens?
Von mir aus können Sie hier im Kreis rumfahren, bis Sie verrückt werden, wenn Sie es noch nicht sind. Ich halte das jedenfalls nicht mehr länger aus.
Soll das heißen, dass Sie mich allein weiterfahren lassen wollen?
Seien Sie doch vernünftig, Mr. Benson, und fahren Sie doch endlich weiter in Richtung Kalifornien. In der nächsten großen Stadt kaufe ich Ihnen alle Ansichtskarten von dieser verdammten Gegend, die ich erwischen kann. Ist das nicht ein Angebot?
Da vorne gabelt sich die Straße, Stevens. Ich glaube, ich muss nach links abbiegen.
Warum das denn? Das ist doch ganz bestimmt die falsche Richtung.
Ah, das ist ja interessant. Ein wirklich hübscher Hügel, den wir da hinauffahren. Sehr interessant. Okay, Stevens, Sie haben eigentlich ganz recht. Gleich geht die Sonne unter, ich werde oben wenden und dann fahren wir zurück in die kleine Stadt, durch die wir zuletzt gekommen sind. Dort können wir übernachten und morgen in aller Herrgottsfrühe fahren wir weiter. Auf schnellstem Wege nach Kalifornien.
Ist das Ihr Ernst, Mr. Benson? Direkt nach Kalifornien?
Ja, Stevens.
direkt nach Kalifornien.
Ich hatte gefunden, was ich suchte. Ein kleiner Weg, der zur Spitze eines Felsabhangs führte. Genau die richtige Art von Felsabhang. Nicht zu steil und nicht zu sanft abfallend. Wir übernachteten in einem kleinen Gasthaus. Und im ersten Morgengrauen fuhren wir wieder los. Nach einer Stunde Fahrt erreichten wir die Spitze des Felsabhangs vom Abend vorher. Ein Geländer, das ein Auto vor dem Absturz bewahren konnte, war nicht da. Und etwa 15 Meter ging es in die Tiefe. Weit und breit war kein Haus. Keine Menschenseele.
Was ist los? Warum halten Sie?
Das Lenkrad ist nicht in Ordnung. Scheint ein bisschen locker zu sein. Ich werde mal nachsehen.
Soll ich helfen?
Wenn Sie nur eben den Sitz freimachen würden, damit ich an das Werkzeug heran kann. Das würde schon genügen.
Na klar.
Ah, da ist ja der Schraubenschlüssel. Ich sehe jetzt mal nach den Schrauben am Gestänge. Ich glaube, ich hab's gefunden. Sehen Sie sich doch diese lose Schraube hier mal an.
Ja, sofort.
Ah, Sie müssen sich schon ganz tief bücken. Sehen Sie da? Die Schraube da an der Stange.
Ich sehe keine.
Da lag er. Tot. In wenigen Minuten hatte ich seine Kleidungsstücke angezogen und ihn in meine gesteckt. Er hatte genau meine Figur und seine Sachen passten mir wie angegossen. Ich nahm das Geld für die Reise aus meiner Brieftasche und steckte sie dann mit meinen Papieren in die Brusttasche des Toten. Halt, ich hatte noch etwas vergessen. Den Postschein für das Paket, das auf dem Postamt von Long Beach auf mich wartete. Ich nahm den Schein aus der Brieftasche und steckte ihn sorgfältig ein. Dann setzte ich Mr. Stevens wieder in den Wagen hinter das Lenkrad, ließ den Motor an und schob den Wagen an den Abgrund. Ich kletterte den Abhang hinunter und warf ein brennendes Streichholz in das Benzin, das in Strömen aus dem defekten Tank floss. Wie eine Fackel loderte der Wagen auf. Dann kletterte ich wieder nach oben, und nun kam der Augenblick, wo ich meinen ganzen Mut zusammenraffen musste. Denn ich musste mich jetzt den Abhang hinunterstürzen, und zwar so, dass ich in sicherer Entfernung von dem brennenden Auto unten landete, aber doch so nah, dass es aussah, als ob ich aus dem Wagen gefallen wäre. Ich schloss meine Augen und ließ mich hinunterfallen. Ich überschlug mich, fühlte einen stechenden Schmerz, dann verlor ich das Bewusstsein.
Was?
Schön ruhig liegen bleiben, alter Junge. Sie sind in einem Krankenwagen auf dem Weg zum Krankenhaus.
Was ist passiert?
Ja, man hat sie neben den brennenden Überresten eines Autos gefunden, das an einen Abhang runtergestürzt ist. Der Fahrer muss die Gewalt über den Wagen verloren haben. Sie sind mit einem gebrochenen Arm und ein paar ziemlich bösen Quetschungen noch ziemlich glimpflich davongekommen. Ihr Freund hat nicht so viel Glück gehabt.
Mein Freund?
Ja, Ihr Begleiter im Auto.
Benson, was ist mit ihm?
Wir haben eine völlig verkohlte Leiche gefunden.
Er verlor die Gewalt über das Steuer.
Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen.
Ich versuchte, aus dem Wagen zu springen. Ich öffnete die Tür und dann weiß ich nichts mehr.
Ja, Sie haben wirklich Dusel gehabt. Sie müssen der Polizei noch Ihre Angaben machen.
Ja, natürlich. Meine Angaben.
Er hieß Thomas Benson. Er war der Besitzer des Wagens. Wir sind vor 2 Wochen von Beverly in Pennsylvania abgefahren. Seine Frau wohnt in Beverly. Ihr Name ist Emma. Ich nehme an, Sie werden ihr Nachricht geben von dieser ganzen Geschichte.
Ja, die Polizei wird Sie telegrafisch benachrichtigen.
Wird sie hierher kommen?
Ich wüsste nicht, warum sie kommen sollte. Sie haben die Leiche ja bereits identifiziert.
Die Polizei wird die Frau nach der offiziellen Leichenschau um Anweisungen bitten, wohin die Leiche überführt werden soll.
Tja, es wird ein schwerer Schlag für die arme Frau sein.
Ein schwerer Schlag.
Die nächste Woche verbrachte ich im Bett. Es stellte sich heraus, dass ich neben dem Armbruch schwere Quetschungen und Prellungen erlitten hatte. Aber ich hatte es ja nicht eilig. Es war eine herrliche Sache, im Bett zu liegen und von der Zukunft zu träumen. Welch seltsame Situation. Meine Frau war Witwe. Und für mich würde ein neues Leben beginnen. $100.000. Und natürlich durfte ich mein silbernes Ehejubiläum nicht vergessen. Ich würde es in einem bekannten Nachtclub festlich begehen. Mit Kaviar und Champagner. So träumte ich glücklich vor mich hin.
Sie werden entlassen, Mr. Stevens.
Wirklich?
Ja, morgen.
Mit dieser Schiene am Arm?
Oh, die kann doch jeder Arzt in 2 Wochen abnehmen. Vorher muss der Arm natürlich einmal geröntgt werden.
Ach so, ja. Vielen Dank. Übrigens, hat Mrs. Benson noch etwas von sich hören lassen?
Nein, die Leiche ist einige Tage nach dem Unfall nach Beverly überführt worden. Ich weiß zufällig, dass der Transport bereits bezahlt ist. Aber warum fragen Sie?
Ach, nur so aus Neugierde.
Wollen Sie Mrs. Benson besuchen?
Nein, ich glaube nicht. Wissen Sie, wir waren nicht näher befreundet. Benson hatte mich nur so als Reisebegleiter mitgenommen. Mhm. Ich werde die Reise von hier aus fortsetzen.
Wohin?
Nach Kalifornien.
Na, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Auf Wiedersehen, Mr. Stevens.
Auf Wiedersehen. Und vielen Dank für alles.
Gern geschehen. Morgen ist übrigens die offizielle Leichenschau. Ich soll Sie daran erinnern. Sie ist um 10 Uhr im Amtsgerichtsgebäude. Sie müssen erscheinen.
Ah, ich werde es schon finden, danke.
Das brauchen Sie gar nicht. Ein Wachtmeister wird Sie von hier abholen.
Ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Leichenschau. Ebenso, wie ich vorher befürchtet hatte, dass Emma es sich in den Kopf setzen würde, sich die Unfallstelle anzusehen. Aber meine Angst war völlig unbegründet. Die Leichenschau war eine reine Formalität. Mittags hatte ich alles hinter mir und kaufte mir eine Fahrkarte. Und obgleich mein letztes Geld dabei draufging, fühlte ich mich als Herr der Welt. Denn am Ziel der Reise winkten $100.000 und die goldene Freiheit für den Rest meines Lebens. 2 Tage später wandelte ich unter den Palmen von Long Beach, und der herbe Geruch des Meeres steigerte mein Glücksgefühl ins Unermessliche. Ich fand bald ein Hotel und erkundigte mich nach dem Hauptpostamt. Mit dem Bus war ich in wenigen Minuten da. Mein Herz klopfte heftig, als ich am Schalter für postlagernde Sendungen nach dem Paket fragte. Nach dem Paket für Harry Stevens. Aber das Paket war nicht da. Es war nicht da. Aber es musste doch da sein. Als ich dem Postbeamten den Versicherungsschein zeigte, schüttelte er nur den Kopf und verwies mich an den Auskunftsschalter.
Ich erwarte hier ein Paket als postlagernde Sendung. Es ist nicht da. Ihr Kollege hat mich an Sie verwiesen.
Ja, es ist nicht angekommen.
Sonst würde ich Sie ja wohl nicht fragen. Nein, es ist nicht angekommen und es war versichert.
Haben Sie es nach hier adressiert?
Ja, das heißt nein. Ein gewisser Mr. Thomas Benson in Beverly, Pennsylvania, hat es an mich nach hier abgeschickt. Mein Name ist Harry Stevens. Hier ist der Versicherungsschein.
Ja, sagen Sie mal her. Ich werde dann im Eingangsbuch nachsehen.
Bitte hier.
Danke. Einen Augenblick, bitte. Aus den Büchern ergibt sich, dass das Paket am 2. des vergangenen Monats hier angekommen ist.
Ja, und wo ist es?
Moment, als nicht abgeholt an den Absender zurückgegangen.
Was? Das ist doch nicht möglich.
Doch, doch. Die versicherten Pakete werden nur 30 Tage lang hier aufbewahrt. Und dann schicken wir sie an den Absender zurück. Vor 3 Tagen, da haben wir Ihr Paket zurückgeschickt. An Mr. Thomas Benson. Ja, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Mr. Stevens, schreiben Sie an diesen Mr. Benson und...
Ich wartete nicht, bis er ausgeredet hatte. Langsam ging ich nach draußen, in den sengenden Sonnenschein von Kalifornien. Das Paket würde gerade rechtzeitig zur Silberhochzeit bei Emma ankommen. $100.000. Emma erhielt $100.000. Und mir blieb die Freiheit. Die nackte Freiheit. Irgendwie musste ich mit dieser Situation, die eine gute und eine schlechte Seite hatte, fertig werden. Zunächst nahm ich daher eine Stelle als Tellerwäscher in einem schmierigen Restaurant an. Ich war gerade eine Woche dort tätig. Da geschah es.
Sind Sie Harry Stevens?
Ja.
Sergeant Blaine, kommen Sie bitte mit zum Polizeipräsidium.
Weswegen?
Wegen Mordes an Thomas Benson in Viejos, New Mexico. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Kommen Sie mit.
Wie betäubt nahm ich meine Schürze ab, zog meine Jacke an und folgte dem Beamten zu dem Polizeiwagen, der draußen wartete. In wenigen Minuten war ich im Polizeipräsidium.
Ich habe Thomas Benson nicht ermordet. Hören Sie mich an, das Ganze ist ein Irrtum. Ich habe ihn nicht ermordet, wirklich nicht.
Hören Sie zu, Stevens. Ihr Reden ist zwecklos. Erzählen Sie das der Polizei drüben in Viejos.
Aber Sie haben doch die Leiche freigegeben und mich gehen lassen.
So? Tja, da haben Sie wohl was übersehen. Jedenfalls hat Mrs. Benson, nachdem sie das viele Geld bekommen hat, ein paar Privatdetektive und Anwälte beauftragt. Die haben sich dann mal näher mit dem Fall befasst. Sie haben eine Exhumierung veranlasst und dabei einen verdächtigen Schädelbruch an Bensons Kopf festgestellt. Dann haben sie das Auto genau untersucht und dabei herausgefunden, dass ein mechanischer Fehler, der das Versagen der Steuerung hätte verursachen können, nicht vorhanden war. Und schließlich hatten sie einen Versicherungsschein für das Paket in ihrem Besitz, das Benson an ihre Adresse nach Long Beach geschickt hatte. Sie haben den Schein an sich genommen, nachdem sie Benson umgelegt hatten.
Der Schein, der Versicherungsschein, ich...
Mrs. Benson hat eine plausible Erklärung für alles. Ja, ihr Mann, der wollte sie verlassen. Er schickte das Paket mit dem Geld voraus an ihre Adresse, Stevens. Er wollte spurlos verschwinden. Aber leider war er ihnen gegenüber ein bisschen zu geschwätzig und plauderte. Und als ihnen klar wurde, wie leicht alles zu arrangieren war, da haben sie ihn umgelegt und einen Unfall vorgetäuscht. Tja, ja, eine todsichere Sache. Sie konnten das Paket abholen, das auf dem Postamt auf sie wartete, und hatten $100,000 in der Tasche.
Nein, 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 das stimmt ja alles nicht. Das stimmt ja nicht. Tom Benson ist nicht tot.
Nicht tot?
Nein.
So? Wenn er nicht tot ist, hat er aber die Rolle der Leiche gut gespielt.
Aber die Leiche war ja gar nicht Tom Benson. Tom Benson bin ich.
Was? Ja, ja.
Mein Name ist Benson. Ich bin nicht Harry Stevens.
Ah, wirklich? Na, wir werden ja sehen. Einen Augenblick. Ach, kommen Sie da rein. Das ist er, Mrs. Benson. Er behauptet, Ihr Ehemann zu sein.
Emma. Emma.
Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen.
Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie
den Krimi »Zur Silberhochzeit kommt der Tod« von George und Gertrude Fass. Mit Hans Timmerding als Tom Benson, Susanne Heim als seine Frau Emma, sowie Roderich Wehnert, Georg Lauran, Kurt Meyer, Rüdiger Renn und Klaus Groth. Und auch die Regie hatte Klaus Groth und dieses Hörspiel lief erstmals am 25. Oktober 1965 im Saarländischen Rundfunk. Ja, das hier war noch einmal der Tusch, der unseren Krimi abschloss. Ich wünschte mir, dass alle unsere Krimis so enden. Ich fühlte mich an alte Wetten-das-Zeiten zurückerinnert. So ein ähnliches Jingle erklang ja immer, wenn die Bierkästentürme umkippten und die Wette verloren war. Im Übrigen habe ich Ihnen meine persönlichen 3 Lieblingstuschs aus dem Silberhochzeit-Krimi nochmal separat zusammengestellt. Hier kommen sie. Achtung! Ja, gerne, aber gerne nichts zu danken. Ah, Moment, einen habe ich noch vergessen. Der ist der Beste. Ich musste doch sehr lachen über dieses Stück und mich sehr wundern, nicht nur wegen der Musikeinsätze.
In diesem Jahr feiern Emma und ich unsere Silberhochzeit. Wir sind genau 25 Jahre verheiratet und seit 24 Jahren habe ich Emma gehasst.
Denn nicht nur die Musik, auch Hans Timmerding als Tom Benson verpasste diesem makabren Krimi den richtigen Ton.
Sie fragen mich nach dem Grund meines Hasses. Eigentlich Kleinigkeiten, aber eine Kette von Kleinigkeiten.
Man sieht den sprichwörtlichen kleinen Mann förmlich vor sich.
Wenn nicht Onkel Ambrosius gewesen wäre,
Hans Timmerding war Theaterschauspieler und Humorist, ein schlanker Mann mit manchmal unergründlichem Gesicht. Schon 1938 bekam er eine ganz kleine Rolle im Kino. Ab Mitte der 50er Jahre sah man ihn im Fernsehen. In Fortsetzungskrimis wie Zu viele Köche von 1961 neben Joachim Fuchsberger. Dazu Episodenrollen in Schwäbische Geschichten, Gewagtes Spiel oder Graf Joster gibt sich die Ehre. Auch im Hörspiel war er präsent. Bei Kein Mucks hörten wir Hans Timmerding immer wieder in Kriminalrat Obermoos erzählt.
Herr Kriminalrat, mir ist noch was aufgefallen.
Na, was denn?
Dem Mörder ist hier zweifellos ein Fehler unterlaufen. Der zweite Fehler. Der erste war, dass er das Licht ausmachte. Der zweite, dass er seinem Opfer die Pistole in die falsche Hand schob.
Hans Timmerding hier als Kriminalassistent Schultes, der vor seinem Vorgesetzten immer schnell eine mögliche Lösung des Falls parat hat.
Vielleicht ist er doch schon länger tot. Und irgendjemand anderer hat uns angerufen und die ganze Geschichte erfunden, ne?
Kriminalrat Obermoos erzählt. Das ist die uns gut bekannte Rate-Krimiserie aus dem Hessischen Rundfunk mit Heinz Schimmelpfennig in der Titelrolle. Und Hans Timmerding prägte darin diesen kleinen Satz als Schultes.
Kommen Sie mit, Schultes.
Jawohl, Herr Kriminalrat.
Jawohl, Herr Kriminalrat. Hans Timmerding blieb dem HR verbunden. Er machte in vielen Hörspielen mit und in kleinen Satire- und Comedy-Beiträgen. In den 70er und 80er Jahren wurden für Unterhaltungsradiosendungen am Nachmittag kleine Szenen und Sketche produziert und zwischen Musiktitel eingestreut. Timmerding war für so etwas immer zu haben.
Ja, Humor und Musik. Zwei Dinge, die seit jeher zusammengehören wie Musik und Humor.
Und das ist er als Moderator einer Fernsehsendung, eine frühe Comedy-Show des Hessischen Rundfunks. Sie trug den schönen Titel Dr. Muffels Telebrause.
Und nun freue ich mich, einen ganz besonders lieben Gast in unserer Show begrüßen zu dürfen. Wer unser Bildungsmagazin kennt, der kennt auch ihn. Herr Schöpfli, Sie sind Hymniker. Was machen Sie da?
Hymnen?
Dr. Muffels Telebrause. 8 Comedy-Folgen entstanden in den späten 70er Jahren, unter anderem mit Hans Timmerding.
Emma durfte nicht einen Cent mehr erhalten, als ich für richtig hielt.
Ja, hier hören wir ihn noch einmal in unserem Krimi Zur Silberhochzeit kommt der Tod. Und dazu habe ich hier noch was ganz Besonderes gefunden. Achtung!
Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun ein Kriminalstück von George und Gertrude Fass. Silberhochzeit.
Ja, was ist das? Nun, das ist die alternative Fassung von Zur Silberhochzeit kommt der Tod. 4 Jahre vorher, 1961, im Süddeutschen Rundfunk aufgenommen, heißt einfach nur Silberhochzeit, fast identisch mit der uns bekannten Version. Und mit dieser Anfangsmusik wollte man auch hier dem Publikum früh klar machen, Achtung Satire.
Heute ist der Tag unserer Silberhochzeit. Seit 25 Jahren sind Catherine und ich nun schon verheiratet. Und seit 24 Jahren hasse ich Catherine nun schon.
Ja, Sie erkennen den Text, aber das hier ist ein völlig anderer Tom Benson. Er klingt wie ein grimmiger Fernfahrer. Und seine Frau Emma heißt plötzlich Catherine.
Sie fragen mich nach dem Grund meines Hasses. Es sind eigentlich Kleinigkeiten. Aber eine ganze Kette von Kleinigkeiten.
Ich bekomme schon Angst beim Hören.
Genau so wäre mein Leben verlaufen, wenn nicht Onkel Henry gewesen wäre.
Ja, aber wer ist denn Onkel Henry? Was ist denn aus Onkel Ambrosius geworden? Das hier ist der Schauspieler Hans Mahnke und der klang immer nach kurz bevorstehendem Kreislaufkollaps. Und er gibt der Sache eine solche Schwere und so viel Bedeutung, dass man mit seinem Tom Benson irgendwie nicht warm wird. Jeder seiner Sätze wirkt wie, ich werde sie töten und ihre Gedärme mit Fingerfarben anmalen.
Liquidieren.
Aber was ich dem alternativen Silberhochzeit-Hörspiel des SDR wirklich vorwerfe, es gibt nur eine lustige Zwischenmusik. Die hier. Ja, die ist ganz schön, aber die hier, aus unserer Fassung, die ist doch viel besser, oder? Rums, ich liebe sowas. Weiter geht's.
Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel.
Kein Mucks, immer noch mit Hörspiel-Kurzkrimis aus dem alten saarländischen Rundfunk unter der Überschrift »Drum prüfe, wer sich ewig bindet«. Auch in unserem nun folgenden Drama gerät eine Ehe aus den Fugen, aber ganz anders als vorhin. Wir haben mal wieder einen Krimi des Autors Rolf Biebricher für Sie. Der schrieb vor 50, 60 Jahren rund ein Dutzend Kriminalhörspiele, alle für den SR. Und dies hier heißt »Man wird von Ihnen hören«. Die Regie hat wieder Klaus Groth. Viel Vergnügen.
Guten Abend, Yvonne.
Guten Abend.
Meine Frau da?
Monsieur Giraud, es ist schon 7 Uhr. Haben Sie vergessen, dass heute der 23. ist?
Diesen 23. werde ich niemals vergessen.
Ärger im Geschäft, Monsieur?
Oh.
Papa Rocher, warum kommst du denn erst?
Aber
jetzt?
Bitte keine Vorwürfe, Melanie. Das war ein harter Tag.
Na, Madame.
Es genügt, wenn mir Yvonne andeutet, dass ich mich A. verspätet habe und B. vergesslich bin. Sei so lieb und frisch mein Gedächtnis auf, aber vorher gib mir ein Aperitif. Ich habe ihn verdammt nötig.
Also gut, meinetwegen. Kommst aber nur einen, hörst du?
Na, sei doch nicht so kleinlich.
Da ist er, bitte.
Ah, das tut gut. Und jetzt zum ernsten Teil. Also, heute scheint ein markantes Datum in der Familiengeschichte zu sein. Das wissen offenbar alle außer mir. Hochzeitstag oder lässt sich deine beste Freundin entscheiden?
Erinnere dich doch die Party bei den Roussels.
Nein, nicht auch das noch, nee.
Roger, ich bitte dich, wir haben fest zugesagt.
Nein, also eine Katastrophe pro Tag genügt vollkommen.
Sag mal, was ist denn los? Du siehst abgespannt aus.
Die Geschichte mit Fournier kommt zum Platzen. Der Konkurs ist nicht aufzuhalten.
Dann stimmt also, was die Zeitungen seit Tagen andeuten.
Ja. Irgendwo ist da eine undichte Stelle bei uns, weißt du? Möglicherweise hätten wir noch einiges retten können, aber nachdem nun einmal durchgesickert ist, dass sein Unternehmen auf der Kippe steht, da lassen seine Geschäftsfreunde Fournier fallen wie eine heiße Kartoffel.
Was sind denn die Konsequenzen aus diesem Fiasko?
Fournier steht bei der Banque du Commerce mit 2,8 Millionen Francs in der Kreide. Und dieses Geld werden wir nie mehr wiedersehen. Aber ich hatte dafür plädiert, dass er diesen Kredit bekam. Gegen alle Widerstände. Naja, du weißt ja, wie Panache sich aufspielen kann. Jetzt sitzt er natürlich auf dem hohen Ross und kann behaupten, dass er das alles schon hat kommen sehen.
Aber warum hast du dich eigentlich für Fournier engagiert? Du weißt, ich konnte dir nie recht leiden.
Na, aber wo kämen wir hin, wenn ich allen Leuten, die mir unsympathisch sind, einen Kredit verweigern wollte? Der Bursche hat mich regelrecht düpiert, falsche Bilanzen vorgelegt. Bei seinem Auftragsbestand hätten wir die 2,8 Millionen spielend wieder hereingeholt, mit fetten Zinsen. Nur dieser Auftragsbestand war eine Seifenblase.
Tja.
Die Sache kann mir das Genick brechen. Verstehst du jetzt, dass ich keine Lust habe, zu dieser Party zu gehen? Roussels Gäste werden hinter meinem Rücken tuscheln. Das ist der Direktor Giraud von der Commerce, vermutlich bald Ex-Direktor. Soll mit diesem Bankrotteur Fournier unter einer Decke stecken. Lass uns zu Hause bleiben.
Nein, das ist ausgeschlossen. Gerade weil sie tratschen werden, müssen wir hingehen. Kannst du dir doch denken, wenn wir jetzt kneifen, geben wir den anderen von vornherein recht. Ja. Wir dürfen gar nicht die Chance bekommen, den Stab über uns zu brechen, ehe das letzte Wort gesprochen ist.
Ja, das letzte Wort. Das wird der Konkursrichter sprechen. Und ich werde bei dieser Vorstellung keine Heldenrolle spielen.
Du hast in bestem Glauben gehandelt.
Ein Bankdirektor wird nicht für seine Gesinnung bezahlt, sondern für sein Fingerspitzengefühl in Finanzfragen. Dieses Geschäft ist unerbittlich.
Ja, und trotzdem werden wir gehen.
Na, also gut. Wahrscheinlich hast du recht. Was machen die Kinder?
Das Baby ist schon im Bett und Roger Junior sitzt noch über seinen Rechenaufgaben. Ich fürchte, dass er deinen Sinn für Zahlen nicht geerbt hat.
Ja, das wird hoffentlich seinen Ehrgeiz bremsen, einmal in meine Fußstapfen zu treten. Wenigstens eine erfreuliche Nachricht an diesem düsteren Tag. Also stürzen wir uns ins Vergnügen.
Ja.
Roger, was habe ich gesagt? Es läuft alles viel besser, als du befürchtet hast.
Ja, unsere Mitbürger sind der Takt in Person. Sie verwöhnen mich mit geradezu teuflischer Liebenswürdigkeit. Aber da sind gewisse Untertöne, Melanie. Nicht zu überhören.
Du hörst und siehst Gespenst.
Nein, nein, man behandelt mich mit einer Rücksichtnahme, die man sonst einem Todeskandidaten reserviert.
Vorsicht, die Gastgeber. Lächeln, Roger, lächeln.
Ah, die Girons.
Bonsoir, Madame.
Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut.
Aber Madame Roussel, es ist ein reizender Abend. Wirklich ganz reizend.
Danke, meine Liebe.
Verzeihen Sie, Monsieur Giraud.
Ja, bitte.
Ihr Hausmädchen ist am Telefon. Sie möchte Sie dringend sprechen.
Entschuldigen Sie mich.
Wenn Sie mir bitte in die Bibliothek folgen. Ja.
Ich habe diesen Tag Ihren kleinen Sohn getroffen, Roger Junior. Ein richtiger kleiner Kavalier. Also solche Manieren findet man heute so selten bei der Jugend.
Danke, Madame.
Bitte, Monsieur.
Danke, Henri. Hallo?
Monsieur Giraud?
Yvonne?
Ja.
Ja, was gibt es?
Gott sei Dank, dass ich Sie gefunden habe. Ich hatte solche Angst. Es war so schrecklich.
Ja, was ist denn? Ist was mit den Kindern? Na, reden Sie doch.
Da war ein Mann an der Tür zur Terrasse. Ich glaube, er versuchte einzubrechen.
Ja, haben Sie die Polizei verständigt?
Nein. Ich war so verwirrt. Ich sah seinen Schatten und wie er die Türklinke herunterdrückte. Als er mich bemerkte, verschwand er sofort.
Alle Türen und Fenster verschlossen?
Natürlich, Monsieur. Sie wissen doch, wie sehr ich mich immer fürchte, wenn ich allein im Haus bin.
In 10 Minuten bin ich da.
Oh, das ist gut, Monsieur. Danke.
Haben Sie meine Frau gesehen, Ari?
Leider nein, Monsieur.
Wenn Sie ihr begegnen, sagen Sie ihr, ich bin in einer dringenden Angelegenheit nach Hause gerufen worden. Ich komme zurück, sobald die Sache erledigt ist. Und sagen Sie meiner Frau, sie soll sich nicht beunruhigen.
Ich werde es ausrichten, Monsieur Giraud.
Monsieur, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind.
Die Kinder, alles in Ordnung?
Ja, ja.
Ja?
Das heißt, ich glaube... Ich habe mich nicht mehr aus dem Zimmer getraut, seit dieser Mann, Sie wissen ja, ich habe Sie nicht gut.
Nein, schon gut, ich werde mich darum kümmern.
Guten Abend, Monsieur Giraud.
Was machen Sie denn hier? Wer sind denn Sie?
Es tut mir leid, dass ich Sie der Gesellschaft bei den Roussels vorübergehend entziehen muss, aber ich hab's eilig.
Yvonne, was soll das? Wer ist dieser Mann?
Ich heiße Pierre und schenken wir uns die Komödie, Monsieur Giraud. Es gab keinen geheimnisvollen Fremdling, der ums Haus schlich. Verzeihen Sie die kleine Lüge, aber es war die einzige Möglichkeit, ein Gespräch mit Ihnen zu arrangieren. Und die diskreteste.
Hat er Sie gezwungen anzurufen?
Aber, Monsieur, ein Gentleman braucht bei einer Frau niemals Zwang anzuwenden. Habe ich recht, Chérie?
Verlassen Sie auf der Stelle mein Haus.
Ihre Reaktion, nun, wie soll ich sagen, sie betrübt mich. Ich kenne Ihre Sorgen sehr gut. Und ich bin hier, um Ihnen weiteren Verdruss zu ersparen.
Wie wollen Sie das anstellen?
Ich mache mit Ihnen einen kleinen Handel.
Über Geschäfte reden wir besser morgen früh in meinem Büro.
Diese besondere Art von Transaktion bespricht sich besser in zwangloser Atmosphäre. Und wer weiß, möglicherweise hätten Sie morgen gar kein Büro mehr.
Sagen Sie mal, wollen Sie mir drohen?
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja. Aber ich hoffe, Sie werden einsehen, dass eine gütliche Regelung uns viel Ärger erspart. Sehen Sie sich doch mal diese Fotos an. Hübscher Reihe nach. Ihr Haus mit dem berühmten Garten. Waren Sie nicht der Erste in der Stadt, der einen Swimmingpool baute?
Ja, und?
Oh,
haben Sie etwas dagegen?
Ich schätze Leute, die stilbildend wirken.
Sie Flegel.
Aber sehen Sie doch weiter. Hier Ihre Kinder, wie sie den Papa unter der Tür begrüßen. Ein Bild familiären Friedens. Sie hängen doch sehr an Ihrer Familie, Monsieur Giraud.
Was geht Sie das an?
Ich dachte es mir. Aber kommen wir jetzt zum Interieur. Die Diele, Ihr Arbeitszimmer.
Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich? Sind Sie Pressefotograf?
Jetzt, wo Sie es sagen, scheint es mir fast, als hätte ich in diesem Beruf tatsächlich was werden können. Aber bei meiner angeborenen Bescheidenheit hielt ich mich immer nur für einen Amateur. Wie finden Sie übrigens dieses Bild?
Das ist doch...
Ganz recht. Sehen Sie ruhig hin. Unsere liebe Yvonne. ist sie nicht zum Anbeißen. So ganz in natura. Dieses Motiv hier finde ich noch wesentlich gekonnter. Yvonne in ihrer ganzen Pracht hingegossen auf die Couch. Die Couch in ihrem Arbeitszimmer, Monsieur Giraud.
Yvonne, haben Sie sich freiwillig für dieses Komplott einspannen lassen?
Das gute Kind würde auch einer Reihe anderer Dinge keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen.
Pierre sagt, mit Kapitalisten darf man nicht zimperlich sein.
So sagt er das. Und Sie geben sich als Komplizin her, damit er mich erpressen kann.
Oh, Ihre Wortwahl finde ich nicht besonders glücklich. Sagen wir lieber so. Ich und Yvonne natürlich auch möchten zu einem kleinen Teil an Ihrem doch beträchtlichen Vermögen partizipieren. Nennen wir es individuelle Vergesellschaftung.
Verschonen Sie mich mit Ihrem gestellsten Geschwafel. Reden wir Klartext. Sie sind ein mieser kleiner Ganef, der auf leichte Art einen Tausender machen will. Alles andere ist bloß Vorwand.
Einen Tausender? Einen? Wo der eine steckt, sind noch viele, viele hübsche Scheinchen.
Sie wollen mir also anhängen, dass ich mit Yvonne ein Verhältnis habe oder hatte. Das ist Fehlanzeige, mein Lieber.
Mag sein, aber ich glaube, niemand unter Ihren Freunden und Kollegen käme auf die Idee, dass Sie ein Kostverächter sind. Ich bin doch richtig informiert, dass Ihre erste Ehe aus Ihrem Verschulden geschieden wurde.
Aber was hat meine erste Ehe...
Nein, bitte, ich mache Ihnen keinen Vorwurf daraus. Die Waffen einer Frau sind zugegebenermaßen häufig stärker als der dünne Panzer, der uns Männern bleibt. Charakter. Kommen wir endlich zum Geschäft. Sollten Sie auf meine Vorstellungen nicht eingehen, müssen Sie mit erheblichem Ärger rechnen.
Ich werde die Polizei holen.
Das können Sie sich nicht leisten. Und ebenso unnütz ist es zum Beispiel, mich zu erschießen. Oder ist Ihnen dieser Gedanke noch nicht gekommen? Ihre Pistole. Ich war so frei, das Magazin zu entfernen. Objektiv betrachtet könnten Sie mich natürlich liquidieren, sogar mit einiger Berechtigung. Ich bin, so ließ es sich jedenfalls darstellen, hier eingedrungen und Sie machen Notwehr geltend. Aber da ist noch Yvonne. Sie müssten sich entscheiden, die Augenzeugin gleichfalls zu beseitigen oder mit einer beträchtlichen Summe ihr Schweigen zu erkaufen. Voilà, Sie bewegen sich im Kreis, Monsieur Giraud.
Sie haben diesen Schlag präzise geplant.
In der Tat. Ich habe einen Brief mit identischen Fotos in einem Schließfach im Westbahnhof deponiert. Adresse: Ihre Bank. Nach Ablauf der normalen Einlagefrist wird das Fach geöffnet und der Brief dem Empfänger zugestellt. Was werden Ihre Vorstandskollegen dann sagen?
Roger! Könntest du mir erklären, was das hier bedeuten soll?
Eine kleine geschäftliche Besprechung mit Ihrem Gatten, Madame. Die Verhandlungen kommen zügig voran.
Was hat denn Yvonne dabei zu suchen?
Nennen wir sie schlicht meine Partnerin.
Ja, es tut mir wirklich leid, Melanie. Du hättest bei den Roussels bleiben sollen. Es hat keinen Sinn, ein Geheimnis daraus zu machen. Man hat mich in eine Falle gelockt. Erpressung. Sieh dir diese Fotos an.
Das ist ja widerlich.
Na, bist du jetzt im Bild, mein Schatz? Wir werden uns mit dem Gedanken abfinden müssen, dass wir künftig stille Teilhabe an unserem Vermögen haben werden. Wobei ich allerdings über kurz oder lang den Bankrott auf uns zukommen sehe. Unser Freund scheint die Reserven, über die wir verfügen, bei weitem zu überschätzen.
Oh, das Haus lässt sich doch sicher beleihen. Außerdem sind Sie doch Experte im Beschaffen von Krediten.
Es ist ja lächerlich.
Ihre Bank hat doch unlängst die Firma Fournier mit einem namhaften Betrag gestützt. Leider vergebens, wie man hört. Und waren Sie es nicht, der den Verlust verschuldet hat? Ja, es soll Leute geben, die mit Vergnügen auf die Gelegenheit warten, Ihnen den Todesstoß zu versetzen. Dazu braucht es nur noch einen handfesten Skandal in Ihrer privaten Sphäre.
Was fordern Sie?
20.000 Francs.
Dafür bekomme ich die Filmnegative und sämtliche Abzüge.
Aber Monsieur Giraud, Sie glauben doch nicht, dass ich unsere ersprießlichen Kontakte so abrupt beende.
Roger, gib ihm das Geld nicht. Der wird wiederkommen, der wird uns ruinieren.
Der finanzielle Untergang des Hauses Giraud wäre auch für mich von übel. Allein darum werde ich nicht maßlos sein. Wenn sich alle Beteiligten an die Spielregeln halten, werden wir zweifellos zu einer guten Zusammenarbeit kommen.
Wir gemeinsam mit einem Boot mit diesem Gangsterpärchen, das ist doch
Das ist grotesk. Na,
Sie müssen nicht fürchten, Madame, dass sich unsere Beziehungen auf die gesellschaftliche Ebene verlagern werden. Es ist ohnehin für mich kein angenehmer Gedanke, Partner eines Bankiers zu sein, dem es in entscheidenden Phasen seiner Geschäftstätigkeit an der notwendigen Weitsicht fehlt.
Frechheit.
Du darfst dir diese Unverschämtheit nicht bieten lassen. Wirf ihn raus.
Da wäre erst noch eine Kleinigkeit zu klären. Das Geld, Monsieur.
Sie bekommen es, wenn Sie mir den Schlüssel des Schließfachs übergeben. Vorher kriegen Sie nicht einen lumpigen Franc.
Einverstanden? Vertrauen gegen Vertrauen. Ich werde das kostbare Stück also holen. Natürlich habe ich es nicht bei mir. Sie werden das sicher verstehen. Und bitte versuchen Sie in meiner Abwesenheit nicht, mich zu übertölpeln.
Gehen Sie endlich. Und nehmen Sie Yvonne mit.
Au revoir.
Au revoir.
Bis gleich.
Sag mal, Melanie, du glaubst doch nicht das ganze Theater, das mit den Fotos.
Du meinst, ob zwischen dir und Yvonne etwas war?
Nein.
Ich denke, die Affäre mit René damals hat dich klüger gemacht. Hm? Außerdem wäre ich noch hier, wenn ich nicht auf deiner Seite stünde.
Ich danke dir, Melanie.
Aber du hättest nicht so einfach auf den Handel eingehen dürfen.
Ja, was soll ich denn machen? Die Bilder sind vernichtende Beweise.
Gefälschte Beweise.
Ja, aber wer glaubt das außer dir? Du bist meine Frau. Was gilt denn dein Wort, wenn wir es auf einen Prozess ankommen lassen? Ein Prozess, der uns obendrein vernichten wird. Uns und die Kinder. Glaub mir, dieser Pierre blufft nicht. Das ist ein eiskalter Bursche und intelligent. Er weiß alles von mir und setzt sein Wissen brutal gegen mich ein.
Woher zum Beispiel konnte er wissen, dass Fourniers Firma am Ende ist und in welchem Zusammenhang du zu dieser Sache stehst?
Naja, er brauchte lediglich aus den Andeutungen der Wirtschaftszeitungen das Puzzle dieser Affäre zusammenzutragen. Und außerdem wird auch Yvonne hier einiges aufgeschnappt haben.
Wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir die beiden hinhalten können.
Ja, wir haben nicht viel Zeit, Melanie. Und außerdem wird Pierre sich nicht mit Ausflüchten oder Kompromissen abspeisen lassen. Weshalb sollte er? Sein Plan ist bis ins Kleinste durchdacht. Nein. Wir werden zahlen. Und jedes Mal, wenn er neue Forderungen präsentiert, dann können wir froh sein, wenn er seinen Teil der Abmachungen einhält.
Wer einmal nachgibt, wird ewig der Sklave des Erpressers sein.
Das werden Sie sein.
Gehst du öffnen?
Natürlich. Und bitte denk daran, Melanie, ich habe eine Entscheidung getroffen. Jetzt fall du mir bitte nicht in den Rücken.
Hallo, Polizei? Bitte schicken Sie einen Streifenwagen nach Rue Voltaire 37. Es ist sehr dringend. Ja, Rue Voltaire. Direktor Giraud. Ja, danke.
Oh. Hallo, Madame Giraud. Wir haben uns beeilt. Der große Augenblick wäre also gekommen. Ich hoffe, Sie haben das Geld bereit.
Erst den Schlüssel, bitte.
Oh, Madame misstraut mir? Bitte. Nein, stopp. Sie werden verstehen, dass ich meinen Forstpfand nicht leichtsinnig aus der Hand gebe.
Halten Sie ihn hoch. Lassen Sie mich sehen.
Bitte.
Ja, der Schlüssel scheint in Ordnung zu sein.
Die Zeitbombe tickt, aber hiermit können Sie sie entschärfen. Gemessen an der Sicherheit, die Sie zurückgewinnen, sind 20.000 Francs ein besseres Trinkgeld.
Ihre Ansichten über Geldwert sind mindestens so unkonventionell wie Ihre Moralbegriffe.
Melanie, wir wollen das so rasch wie möglich hinter uns bringen, ja?
Ja, ich weiß. Aber irgendwo hat diese Geschichte einen Schönheitsfehler.
Sie versuchen doch nur, mich in letzter Sekunde auszutricksen.
Sein Krimi ist perfekt gebaut, aber eine Kleinigkeit hat Pierre übersehen. Die Herzdame, die er ausspielen will, ist keine Trumpfkarte. Sein Kartenhaus wackelt. Yvonne, können Sie sich nicht endlich hinsetzen? Ihr Hin- und Hergerenne macht mich nervös.
Muss ich mir das noch gefallen lassen?
Halt den Schnabel.
Hey, was erlaubt ihr euch alle für einen Ton?
Madame, ich warte auf Ihre Enthüllungen.
Hier. Die Blumen auf diesem Schnappschuss beweisen klipp und klar, dass mein Mann nicht derjenige sein kann, der die Aufnahmen geschossen hat. Geschweige denn, dass am fraglichen Tag zwischen ihm und Yvonne etwas vorgefallen ist, mit dem man ihn erpressen kann. Roger, erinnerst du dich deines letzten Geburtstags?
Ja, warte mal. Ja, was war denn da?
Ach, du warst schrecklich wütend. Am Vorabend hatte dir Bertrand nämlich eröffnet, du müsstest zur Verhandlung nach Paris fahren. Die geplante Feier fiel ins Wasser. Hm. Immerhin durfte ich dich wenigstens begleiten.
Ja, richtig, Paris, ja.
Am Morgen, kurz vor unserer Abreise, erschien Annabelle Clavin und überreichte dir in Bertrands Namen ein riesiges Bouquet. Hm. Offenbar hatte ihr Chef ein schlechtes Gewissen, weil er dir den Geburtstag verdarb und schickte als Trostpflaster die Chrysanthemen, die man hier... Hier, schauen Sie, auf Pierres Bildern sieht. Ach. Wir stellten sie auf deinen Schreibtisch. Als wir 3 Tage später zurückkamen, waren die Blumen verwelkt. Yvonne hatte vergessen, ihnen Wasser zu geben. Ihr Interesse konzentrierte sich zu dieser Zeit auf andere Dinge. Denn unsere Abwesenheit benutzte Pierre, um die Fotos herzustellen.
Als Blumenfreund muss ich Ihnen mein Bedauern aussprechen.
Wir waren noch beim Auspacken, als Mademoiselle Clavin kam, um meinem Mann ein paar Briefe zur Kenntnisnahme vorzulegen. Natürlich bemerkte sie als erstes die vertrockneten Blüten. Sehen Sie die Bedeutung, Pierre?
Ich beginne zu ahnen.
Na bitte, wir können sofort zu Monsieur Bertrand fahren, dem Generaldirektor der Bank. Zeigen wir ihm getrost die Fotos. Es gibt ein paar unwiderlegliche Tatsachen als Beleg dafür, dass diese Aufnahmen gestellt sind. Erstens können wir uns auf Bertrands Sekretärin berufen. Zweitens haben wir den Terminkalender meines Mannes und schließlich drittens seine Spesenabrechnung für die betreffende Zeit. Ein Detail untermauert das andere. Dass ich meinen Mann auf dieser Reise begleitete, hat die Bank mit keinem Centime belastet. Das ging auf eigene Rechnung. Kein Anhaltspunkt demnach für neue Pressionen.
Sie denken einfach an alles, Madame. Immerhin, es war mir ein Vergnügen, Sie zur Gegnerin zu haben. Nehmen Sie das Kompliment und denken Sie, es seien Orchideen.
Sie sind in jeder Beziehung unverbesserlich. Schade um Ihre Talente. Sie sollten Ihre Intelligenz zu weniger riskanten Zwecken benutzen.
Nehmen wir an, ich würde irgendwo in einem Büro sitzen, bei einer Bank zum Beispiel, und Zahlenkolonnen überprüfen. Mein Talent müsste dort zwangsläufig verkümmern.
Also bleiben Sie Ihrem Metier treu?
Wer weiß?
Ich bin sicher, man wird von Ihnen hören.
Vom Saarländischen Rundfunk hörten Sie
den Krimi »Man wird von Ihnen hören« von Rolf Biebricher. Es sprachen Bankdirektor Roger Giraud, Werner Hanfgarn, seine Frau Melanie, Marianne Moser, das Hausmädchen Yvonne, Antje Roche, der Erpresser Pierre, Bodo Primus, Madame Roussel, Martha Nicodemus und Hausdiener Henri, Oskar Möbius. Die Regie hatte Klaus Groth und dieses Hörspiel lief erstmals 1972 im Saarländischen Rundfunk. Ja, hier kam es anders, als man dachte. Und ich muss sagen, auch in diesem SR-Hörspiel haben mir die Musikschnipsel besonders gefallen. Der Wahnsinn! Ein Musikthema, das eigentlich wie eine groß angelegte Spionage-Fernsehkrimiserie dieser Zeit klingt. Ich dachte einen Moment, es handele sich um die Titelmusik aus Dem Täter auf der Spur. Ja, die ist so ein bisschen ähnlich, und zwar wegen des hüpfenden Basses. Dem Täter auf der Spur, das war eine NDR-Fernsehkrimireihe der späten 60er und frühen 70er Jahre, doch das nur nebenbei.
Ich heiße Pierre und schenken wir uns die Komödie, Monsieur Giraud. Es gab keinen geheimnisvollen Fremdling, der ums Haus schlich.
Noch einmal zurück ins Hörspiel und zu Pierre, dem Erpresser.
Ich kenne Ihre Sorgen sehr gut und ich bin hier, um Ihnen weiteren Verdruss zu ersparen.
Diesen fiesen Pierre sprach der Schauspieler Bodo Primus.
Ich habe einen Brief mit identischen Fotos in einem Schließfach im Westbahnhof deponiert. Adresse: Ihre Bank.
Bodo Primus ist ein Hörspielveteran. Er hat in unfassbar vielen Radiosendungen mitgemacht. Über 700 Hörspiele mit ihm hat die Rundfunkdatenbank verzeichnet. Und ich glaube, das ist längst nicht alles. Der erste Krimi mit Bodo Primus entstand 1962 im Westdeutschen Rundfunk.
Ach, Sie sind die Herren von Scotland Yard. Miss Turner sagte mir eben, dass Sie kommen würden.
Mein Name ist Hornley, Detektivinspektor Hornley. Und das ist Sergeant Bingham.
Sehr angenehm. Nehmen Sie doch Platz, meine Herren.
Vielen Dank, Mann.
Das ist ein Ausschnitt aus der uns gut bekannten Inspektor Hornley-Serie des WDR. Sie stammte ursprünglich aus England und die deutsche Adaption wurde in Köln produziert. Bodo Primus spielt hier einen jungen Verdächtigen.
Entschuldigen Sie, dass ich noch unrasiert bin. Aber die ganze Geschichte ging Hals über Kopf.
Einen windigen Heißsporn, der offenbar ans schnelle Geld kommen will.
Ich muss allerdings sagen, vor wenigen Monaten sah die Sache noch recht brenzlig für mich aus. Mein Onkel sah die Dinge manchmal etwas anders als ich.
Ja, das ist mir bekannt.
Schon in dieser frühen Hörspielaufnahme erkannte man, dass Bodo Primus' warme Stimme auch eine leichte Arroganz in sich trägt. Und das konnte man natürlich perfekt für Krimis nutzen. Nicht nur in unserem Stück »Man wird von Ihnen hören« spielte er einen Erpresser, sondern auch hier.
Was meinen Sie damit?
Ich muss Ihnen leider die betrübliche Mitteilung machen, dass Sie nur noch knapp 65 Minuten zu leben haben.
Was?
Es sei denn, Sie halten sich genau an meine Anweisung.
Oh, sind Sie verrückt geworden?
An Ihrer Stelle würde ich lieber nicht zum Telefon greifen, Sir George. Ich versichere Ihnen, ich bin nicht verrückt geworden. Und Sie werden ohne meine Hilfe in 64 Minuten tot sein. Nur ich kann Sie retten.
Das ist doch Wahnsinn.
In diesem Radiokrimi von 1975 trifft es Hans Pätsch. Der wird hier von Bodo Primus bedroht. Er hat ihm heimlich etwas eingegeben.
Ich glaube Ihnen kein Wort.
Das Gift wandert relativ langsam durch den Magen-Darm-Kanal. Ich bin die einzige Person, die Ihnen helfen kann, denn ich besitze das Gegengift.
Was wollen Sie von mir?
Geld, was sonst? Diese Ampulle kostet Sie 20.000 Pfund, Sir George.
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt hier, aber ist die Sache ein Schwindel oder ein perfekter
Mord à la carte, ein toll dreistes Gaunerstückchen von Ray Butler.
Bodo Primus spielte über Jahrzehnte in Hörspielen aller Gattungen und Sendeanstalten mit, etwa hier im Studio 13 aus dem Süddeutschen Rundfunk, im Baden-Badener Südwestfunk und im Saarländischen Rundfunk war er oft zu Gast. In den 80er Jahren lief kaum ein Krimi am Samstag im Kölner WDR ohne seine Beteiligung. Aber seine bekannteste Hörfunkrolle spielte er in Der letzte Detektiv, eine Science-Fiction-Krimiserie aus dem Bayerischen Rundfunk. Hier war er der Jonas, nur Jonas, wie er sich nannte. 40 Folgen entstanden zwischen 1984 und 2001 im BR. Und am Ende wurde es knapp, denn die Geschichten spielten seinerzeit in der fiktiven Zukunft des Jahres 2009. Bodo Primus war in allen Folgen dabei. Und das war unser Krimi-Double-Feature mit Krimi-Klassikern aus Saarbrücken.
Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und es war interessant genug für Sie. Ich sage Ihnen guten Abend und auf Wiedersehen.
Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst und vorab in ARD Sounds.
Das wär's für heute.
Und übrigens, ein weiterer toller Hörspielklassiker mit Bodo Primus steht hier nebenan im ARD Science-Fiction-Podcast Das Portal und er trägt den schönen Titel Signale aus dem Dunkelfeld. Eine Aufnahme von 1980 mit Bodo Primus und vielen anderen.
Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Also, Wiedersehen.